Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg, und das heutige Thema ist folgendes. Ignoranz hat Konsequenzen. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ignoranz hat Konsequenzen, und zwar niemals gute. Und leider ist es tatsächlich so, dass auf der Führungsebene, egal wohin du schaust, Ignoranz die Regel ist. Das liegt genau an dieser Entwicklung, über die ich sehr häufig spreche, dass wir über die letzten Jahrzehnte, sicherlich über die letzten knapp 100 Jahre, mit Sicherheit versäumt haben, Menschen gezielt beizubringen, mit sich selber ordentlich umzugehen, sprich sich selber kennenzulernen und vor allen Dingen mit ihrem eigenen Ego umzugehen. Und es klingt immer so, als wäre das irgendwie was Nettes und das könnte man mal machen. Ich denke, das ist eine grundlegende Pflicht, die jeder Mensch hat, sich mit dem eigenen Ego auseinanderzusetzen. Denn wenn du deinem Ego das Feld überlässt, und das tust du automatisch, wenn du es nicht kennst und wenn du nicht weißt, wie du es regulierst, dann wirst du grundsätzlich so gut wie nicht in der Lage sein, deine eigene Realität wirklich zu sehen und vor allen Dingen deine eigenen Fehler und deine eigene Unfähigkeit vor dir selber zuzugeben. Und das ist ein ganz großes Problem. Und ich denke, das ist eine der Hauptursachen dafür, dass wir überwiegend bis fast ausschließlich wirklich in Führung inkompetente Menschen in Führungspositionen haben. Und das ist völlig egal, ob du irgendeine durchschnittliche Führungskraft nimmst oder ein Unternehmer oder Manager oder ein CEO oder sonst irgendwas. Der Punkt ist, hast du nicht die Fähigkeit zur totalen Selbstreflexion, und das muss man über lange Zeit trainieren und lernen, und das kannst du alleine auch gar nicht machen, sondern diese Selbstreflexion entwickelt sich erst über die Zeit, dadurch, dass du mit anderen immer wieder daran arbeitest und vor allen Dingen bereit bist, dir zeigen zu lassen, was du alles nicht kannst, was du alles nicht weißt und welche Fehler du gemacht hast. Nun, dazu sind allerdings die allerwenigsten Menschen bereit, denn das eigene Ego wünscht das nicht. Und nachdem das eigene Ego führt, kriegst du dann diese typischen Trotzreaktionen, also manchmal wirklich wie pampige Vierjährige. Ja, ich habe erst heute in dem Gespräch wieder so eine Antwort gekriegt von einem mutmaßlich gestandenen Unternehmer mit über anderthalb Jahrzehnten unternehmerischer Erfahrung. Da ging es um das Thema Marketing. Ich habe gesagt, okay, offensichtlich hast du einfach kein Verständnis von Marketing. Und die Antwort war, nee, da bin ich wohl zu doof dazu. Ja, also das ist ja maximal kindisch, so eine Antwort, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist genau das Ding. Da ist keine Selbstkontrolle, da ist keine Emotionskontrolle, sondern das Ego fühlt sich angegriffen und reagiert dann so. Und da brauchst du dich nicht drüber wundern, dass Führung so ein riesig schwieriges Thema ist, denn wenn keiner in der Lage ist, mit anderen Menschen irgendwie halbwegs normal zu sprechen, und wenn immer die Gespräche nur auf der Ebene ablaufen, ja, wie willst du da mit einem Mitarbeiter vernünftig über Probleme sprechen oder vernünftig darüber sprechen, dass irgendwo ein Fehler passiert ist? Und dafür sorgen, dass der in Zukunft diese Fehler nicht mehr macht, weil er das Bestreben hat, diese Fehler nicht mehr zu machen. Das, was typischerweise passiert, ist doch, die Leute werden im Prinzip an die Wand genagelt und man hofft, dass sie genügend Schiss bekommen haben, dass sie in Zukunft mehr Mühe geben. Ja, also es geht ja letztlich Führung in 99% der Fälle in die negative Konditionierung rein, ne? Hier mit Druck, Drall und Geschwindigkeit. Und dann gucken wir mal, ob die Leute irgendwann nachgeben und klein beigeben. Das ist so der generelle Umgang, den wir in Deutschland miteinander pflegen, ne? Es geht nicht über Dialog, es geht nicht über Konsens, sondern es geht immer hier, bam, wo kann ich dem anderen Pfund vor den Koffer scheißen. Das ist in der überwiegenden Zahl der Fälle die normale Herangehensweise. Egal, ob es unter Arbeitskollegen ist, egal, ob es im Bekanntenkreis ist, egal, ob es in der Familie ist, es geht immer, boom, Kontra. So, dieses Kontra müssen wir mal eliminieren. Ansonsten sind wir nicht in der Lage, miteinander was zu machen. Wir dürfen ja unterschiedlicher Meinung sein. Wir dürfen auch mal aneinander geraten und uns streiten. Aber wir müssen immer die Möglichkeit haben, wieder auf einen vernünftigen Grund und Boden zurückzukehren, ne? Und das fehlt halt überwiegend. Und wenn jemand einfach die Wahrheit nicht verträgt, und es ist an dieser Stelle einfach wahr, diese Person hat von Marketing leider auch nach 15 Jahren Unternehmertum keine Ahnung. Das ist genau eins der Probleme in diesem Unternehmen. Und das ist leider etwas, was auf über 90% der Unternehmen und Unternehmer zutrifft, weil Marketing scheint irgendwie, ich weiß nicht, das scheuen Unternehmer wie der Teufel das Weihwasser. Ja? Das ist eins der Horrorthemen irgendwie, die man nur ansprechen kann. So gut wie niemand ist bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Und die wenigen, die es tun, die haben dann auch die Ergebnisse dadurch. Die anderen, die tun es halt nicht und die gucken irgendwann mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Denn das Einzige, was irgendwas verkauft, ist eben Marketing. Ne? Das ist die Grundregel. Aber das ist hier keine Marketing-Episode. So, also ich muss doch in der Lage sein, einfach mal zuzugeben, dass irgendwas nicht funktioniert, was ich mache, oder dass meine Ergebnisse schlecht sind. Und auch da muss man ganz klar sagen, also ich habe es durchgehend mit Menschen zu tun, die haben halt einfach nicht die Ergebnisse, die sie haben wollen, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich habe auch immer noch nicht die Ergebnisse, die ich haben möchte, natürlich, weil ich mich ja ständig weiterentwickle und sehe, was tatsächlich möglich sein sollte. Und ich habe auch in der Vergangenheit häufig nicht die Ergebnisse gehabt, die ich haben wollte. Aber ich habe eben auch durch einen sehr langen Prozess gelernt, dass es mir nur hilft, wenn ich hier maximal ehrlich bin. Und maximal ehrlich heißt nicht dieser berühmte negative Self-Talk, ja, dass man sich die ganze Zeit dafür fertig macht, dass was nicht funktioniert hat, sondern einfach ganz klar zu sehen, okay, das hat nicht funktioniert, da war ich nachlässig, da habe ich husch-husch gemacht, das hätte ich besser machen können, hier habe ich mir nicht alle Informationen besorgt, deswegen bin ich da reingesprungen, ist schiefgegangen, etc. pp. Darum geht's. Einfach hier mal ganz klar zu sagen, okay, funktioniert nicht. Und diese Fähigkeit musst du ein Stück weit bereits mitbringen, ansonsten bist du gar nicht coachbar. Ja, es gibt diesen schönen englischen Begriff, coachable, auf Deutsch sagen wir coachbar dazu. Und das ist ein wichtiger Aspekt, denn ich würde sagen, mindestens 8 von 10 Menschen in Deutschland sind gar nicht coachbar. Das kann ich aus meiner langen Erfahrung zum Beispiel in der Medizin sagen. Da versuchen wir sowas Ähnliches, wie Leute zu coachen, beziehungsweise Leute, das ist eher Mentorship, muss man sagen. Ja, Coaching ist ja eigentlich kontinuierlich nur mit Fragen zu arbeiten, und kein Coach kann nur Coach sein, muss man fairerweise sagen. Irgendwann kommst du in den Bereich des Mentorings, dass du einfach sagst, okay, pass auf, mach Folgendes. Ja? Deswegen, also das ist diese Begrifflichkeit, ach, da kann man sich furchtbar dran aufhängen. Ich denke, das ist immer ein Komplex aus Coach, Mentor, Trainer und so weiter, Teacher, so sehe ich mich jedenfalls, deswegen nenne ich mich selber auch nicht Coach, sondern Comprehensive Consultant, das ist was anderes, ja, das ist dieser allumfassende Aspekt und ich benutze, was ich brauche im Einzelfall. In der modernen Medizin, so wie wir ausgebildet werden, ist das eher mehr Teacher und Mentor, ja, muss man ganz klar sagen. Aber ich habe auch oft den Dialog darüber gehabt, was die Leute eigentlich wirklich noch von ihrem Leben erwarten oder was in der Zukunft gerne tun würden, ob sie gerne auf der Hochzeit ihrer Enkelkinder mit dabei wären oder whatever. Und das war schon ganz interessant, die Reaktion darauf zu sehen. Und deswegen kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, nach vielen tausend Gesprächen, die ich geführt habe, persönlich geführt habe mit Menschen, die allermeisten verweigern sich komplett. Ja, dafür müsstest du einfach dir selber eingestehen, okay, ich bin in diesem schlechten gesundheitlichen Zustand, weil ich mich seit mindestens 20, 30 Jahren, vielleicht sogar länger, einfach nicht drum gekümmert habe. Das ist eine Realisation, die macht nicht wirklich viel Spaß. Ist auch völlig egal. Durch den Schmerz muss man einmal durch, denn dann kann man sagen, okay, was könnte ich denn jetzt besser machen? Und du kannst immer was besser machen und du kannst immer viele Dinge zurückdrehen. Das muss man ganz klar sagen. Unser Körper ist so ein Wunderwerk, das so viel toleriert, dass wir wirklich lange Zeit die Möglichkeit haben, viele Schäden wieder zurückzudrehen oder zumindest zu minimieren und den weiteren Verlauf ganz deutlich positiv zu beeinflussen. Das Gleiche ist im Bereich Business. Ja? Also die allermeisten Unternehmen haben irgendwie angefangen, die haben gemerkt, da kann man irgendwie was Cooles machen, da ist was, da können wir mit draufspringen, dann haben wir es angeboten, haben irgendwann gemerkt, das läuft nicht mehr so gut und dann haben wir versucht, uns zu verändern und dann franzt das Ganze so langsam auseinander, weil da haben die Leute nicht mehr so richtig Bock und die wissen mehr so richtig, wo sie hingehören und dann kommen diese ganzen Sachen mit Kultur und Kommunikation so wirklich zum Tragen und dann fangen Leute an zu gehen und dann gibt es immer mehr Probleme und die Performance stimmt nicht mehr und dann fragen sich alle, okay, was ist hier los? Dann kommt typischerweise dazu, dass man sich nie wirklich um Prozesse gekümmert hat, dass man sich nie wirklich um zum Beispiel wirkliches Benchmarking gekümmert hat, nie wirklich mit zum Beispiel OKRs gearbeitet hat, dass man gar nicht weiß, was man tatsächlich misst, dass man so einen groben Überblick hat, mehr so nach Gefühl agiert, ne? Management bei Kontostand, mal gucken, wie viel Geld da ist, müssen wir was machen, müssen wir nichts machen. Das sind so all die Punkte, die kommen dann irgendwann zum Tragen. Und die kommen typischerweise erst nach Jahren, manchmal erst nach einem Jahrzehnt zum Tragen. Und jetzt ist es halt so, dass die Unternehmer dann merken, ja, das funktioniert jetzt alles so nicht mehr. Und dann fangen sie an, bockig zu reagieren, gehen typischerweise mehr ins Micromanagement, gehen mehr in den diktatorischen Führungsstil, schütteln jeden Tag mehr den Kopf über die Leute und wundern sich, dass es alles nicht mehr funktioniert, anstatt einfach zu sagen, hey, kann mir bitte jemand erklären, was hier los ist und kann mir jemand dabei helfen? Aber dafür musst du halt bereit sein, auch mal hinzugucken. Und wenn dann jemand wie ich kommt und sagt, okay, pass auf, das und das ist los. Und dann ist deine Antwort, nee, sehe ich anders und das ist nur weil und ja, aber da war doch dies und ist ja vielleicht gar nicht so und ja, das macht keinen Sinn. Ja, ich habe in den USA mal einen schönen Begriff gelernt, so, solche Leute nennt man Ask-Holes. Ja, kommt von Asshole und Asking. Ask-Holes sind Leute, die wollen zwar einen Rat, aber den Rat wollen sie eigentlich gar nicht hören. Gibt es in der Medizin jede Menge, ja, auch unter ärztlichen Kollegen. Wir haben ja, glaube ich, 48 verschiedene Fachbereiche und da ruft dich halt jemand an und sagt, ja, ich brauche hier mal einen Rat bezüglich Medikamentendosierung und Nierenproblematik, ich bin ja Nierenspezialist und dann sage ich halt, okay, mach folgendermaßen. Dann frage ich am nächsten Tag nach, und wie war's? Hast du gemacht? Nee, haben wir nicht so gemacht. Denke ich mir, okay, warum rufst du mich dann nachts um eins an? Ja, also, ne? Und das ist jetzt hier in meiner Arbeit mit Unternehmern ganz ähnlich. Die kommen dann, wollen Antworten und dann hören sie die Antworten und dann sind sie pissed. Dann sind sie pissed, dann ist das Ego getriggert, dann werden sie pumpig und dann schalten sie natürlich auf stur. So wie das bei Kindern halt auch ist. Ja? Die muss man dann anders abholen, das ist ganz richtig. Bloß die Frage ist halt, wofür sind wir denn alle hier? Wir sind hier, um Ergebnisse zu produzieren. So, und jetzt gibt's natürlich die Schiene, die klassischen Kuschelcoaches, ja, die streicheln dir, wenn es geht, jahrelang über den Kopf, ist ja wunderbar, hat man durchlaufenden Kunden und lassen dir immer ganz viel Zeit und führen dich ganz behutsam hier oder da oder dorthin. Das Ding ist bloß, und das ist ein Fakt, das ist eine Erfahrung einfach aus sehr, sehr vielen Daten aus dieser sogenannten Coaching-Szene, der Shit funktioniert so nicht. Also wenn du wirklich Ergebnisse produzieren willst, dann funktioniert das so nicht. Sondern es geht einfach darum, okay, was ist los? Ich zeig dir, was los ist. Hier ist das. Was glaubst du, was könntest du verändern? Und hier ist noch mein Input, was man daran verändern könnte. So, und hier sind die Strategien, die du erlernen solltest. Hier sind die Dinge, die du üben solltest, damit du bessere Ergebnisse kriegst. Das ist der kurze Weg. Das ist das, was ich tue. Dazu muss jemand aber natürlich bereit sein, zu sagen, alles klar, zeig mir, was los ist. Und nicht zu sagen, ja, ich bin aber nicht der Dickste im Büro. Ja, was wollen wir jetzt damit machen? Ja, so ist doch eigentlich ganz okay oder geht schon so, das hilft uns nicht weiter. Was willst du denn wirklich? Und das ist genau das Ding. Viele wissen gar nicht genau, was sie wollen. Die wollen irgendwie besser. Was heißt denn besser? Besser heißt in aller Regel mehr Geld und ihre Ruhe. Ja, die allermeisten Unternehmer, die ich kennengelernt habe, die wollen erstens natürlich möglichst stabil, möglichst viel Geld verdienen. Okay, cool. Sollte nicht die erste Zielsetzung sein im Unternehmen, so funktioniert es nämlich meistens nicht. Und deswegen funktioniert es auch meistens nicht. Und das Zweite ist, sie wollen einfach ihre Ruhe haben. Die wollen nicht mehr den ganzen Ärger jeden Tag hier und da und dort mit den Mitarbeitern und ständig hinterher sein und nicht andauernd genervt werden und immer nur Probleme. Die wollen einfach, eigentlich wollen sie nichts damit zu tun haben, habe ich oft das Gefühl. Es soll irgendwie laufen. Deswegen holen sie auch gerne irgendwelche Leute rein, die dann mit den Mitarbeitern arbeiten oder bei großen Unternehmen, die dann mit den Führungskräften arbeiten. Ja, da soll mal einer was machen. Ich habe das vor ein paar Episoden schon erzählt. Ja, gleiche Reaktion. Unternehmen, das völlig brach liegt. Null Leadership da drin. Geht wirklich in die Hose. Die falschen Leute als Leiter, als Führungskräfte eingesetzt, was einen hohen sechsstelligen Betrag letztes Jahr in Umsatz gekostet hat. Das hätte man verhindern können. Ja, sind sich alle drüber im Klaren. Macht man jetzt irgendwas im Thema Leadership? Nee. Was macht man? Man holt einen neuen Personaler, dann wird es schon besser werden. Und das ist genau dieses Maß an Ignoranz. Du kannst solche Dinge nicht auslagern. Wenn du jemanden in eine bestehende, schlechte Kultur ohne echtes Leadership reinholst, so ein Subalterner, so nenne ich es mal, ja, ein Angestellter, auch wenn es ein Führungskraft ist, ein Angestellter, der wird das ganze Ding nicht verändern können, weil die Kultur insgesamt schon so stark ausgeprägt ist. Was hat denn der für eine Handhabe? Was kann denn der machen? Der kann mit einzelnen Leuten anfangen zu reden, der kann irgendwelche Projekte starten, der kann irgendwelche Veränderungen versuchen einzuführen, der packt dann sein großes Toolkit aus, vielleicht von New Work oder sonst irgendwas. Und was passiert? Es passiert nicht, weil eine Kultur von oben her geprägt wird. Und wenn nicht alle, vor allen Dingen der Top-Leader, das Ganze jeden Tag lebt, dann kriegst du diese Kultur nicht. Punkt. Und das muss man einfach mal eingestehen. Man muss einfach sagen, okay, die Kultur in diesem Unternehmen ist so, weil ich folgende Dinge unterlassen habe. Das nennt man Extreme Ownership. Und der Witz ist, diese ganzen Jungs, die ich auch gerade in den letzten Monaten kennengelernt habe, die eben genau hier ein Riesenproblem haben, nämlich nicht bereit sind, sich selber mal kritisch anzuschauen, die sind Riesenfans von Extreme Ownership. Ja, das ist so, naja, also wenn du... Das ist so, dieses englische Sprichwort, putting lipstick on a pig. Ja, also wenn du ein Schweinchen in ein Ballettkleid steckst, dann ist es immer noch keine Ballerina. Das ist so Augenwischerei. Das ist, die Leute finden immer alles cool. Die Leute finden Disziplin toll. Die Leute finden Tony Robbins toll. Die Leute finden Richard Branson toll. Die Leute finden Steve Jobs toll. Die Leute finden Michael Jordan toll. Die finden Extreme Ownership toll. Die finden so viele Sachen toll. Und wenn du hinguckst, ja, was machst denn du, was die gemacht haben oder was die machen? Und dann merkst du, nix. Vielleicht einen Rollkragenpullover tragen, so wie Steve Jobs. Und das war's dann. Aber wirklich mal zu sagen, okay, was haben denn die gemacht? Wie haben die denn agiert? Wie haben die denn zum Beispiel geführt? Wie sehen die ein Unternehmen? Wie selbstreflektiert sind die? Und so weiter. Null. Was bedeutet Extreme Ownership eigentlich? Extreme Ownership bedeutet erstmal ganz klar, die Tatsache zu akzeptieren, dass du für alles in deinem Leben verantwortlich bist. Für alles. Für alle Ergebnisse, die du in deinem Leben hast, bist du selber verantwortlich. That's it. Mehr gibt's da nicht. Und du kannst nicht sagen, es ist wegen, weil oder mu und mehr und irgendjemand soll das regeln. Extreme Ownership bedeutet, du gehst vor, du kümmerst dich zuerst. Und wenn es in deinem Unternehmen nicht funktioniert, wenn du merkst, wir haben keine gute Kultur, es ist ein Nebeneinanderherarbeiten. Und wenn du dann darauf hingewiesen wirst, guck mal, offensichtlich hier, Leadership funktioniert nicht, ist nicht vorhanden. Das ist nicht das, was ein guter Leader tun würde. Das ist nicht das, was ein guter Leader tun würde. Das ist nicht das, was ein guter Leader tun würde. Dann sollte deine Reaktion nicht pumpig oder motzig oder maulig sein oder irgendwelche Ausreden erfinden. Wenn deine Antworten dann anfangen mit aber oder weil, dann kannst du es gleich vergessen. So fangen vernünftige Sätze nicht an. Schon gar nicht, wenn man auf was hingewiesen wird, wenn man auf Missstände hingewiesen wird. Wenn dann die erste Antwort aber ist, dann das klappt nicht. Die Frage ist halt, bist du bereit dazu? Denn das ist die ultimative Fähigkeit. Wenn du das auf den Punkt bringen willst, dann ist das die ultimative Fähigkeit, die für Erfolg notwendig ist. Denn wenn du das kannst, wenn du einfach akzeptieren kannst, nein, du bist nicht diszipliniert. Nein, du weißt nicht wirklich, was du da tust. Nein, deine Leadership Skills sind nicht gut. Nein, ihr habt keine wirklich gute Kultur. Nein, ihr habt keine wirklichen Teams. Nein, du hast deine Zahlen nicht im Griff. Und so weiter und so weiter. Wenn du das alles akzeptieren kannst und bereit bist, damit aktiv umzugehen, sprich, was draus zu machen, dann ist Erfolg dir sicher. Denn dann wirst du immer in der Lage sein zu sehen, was gerade fehlt, und du wirst immer in der Lage sein zu korrigieren. Und wenn du dich einfach anschaust und dir erzählst, du bist super diszipliniert und du guckst mal genau hin und merkst, naja, so ein bisschen hier und da vielleicht, aber im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Na wunderbar, jetzt hast du die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Und der zweite Step ist natürlich, super cool, das alles zu sehen, du musst dann auch was dran machen. Und dann bist du nämlich auf der gleichen Schiene wie die ganzen Männer, deren Namen ich vorhin gesagt habe. Du veränderst nämlich die ganze Zeit, du verbesserst die ganze Zeit, du hebst deine Standards die ganze Zeit an, dein Level of Training wird besser, du lernst die ganze Zeit, weil du komplett offen bist, du lernst vor allen Dingen aus all dem, was nicht hinhaut, was du einfach nicht richtig oder gut machst. Wir machen ständig Dinge nicht richtig oder gut. Das ist völlig in Ordnung. Und das muss man vielleicht an der Stelle auch mal ganz deutlich sagen. Weil praktisch alle haben furchtbar Angst davor, irgendwas nicht gut zu machen oder nicht richtig zu machen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Es gibt keine Angst vor Fehlern. Das ist eine Legende. Das ist was, was in der Coaching-Szene sich auch hartnäckig hält. Menschen haben keine Angst vor Fehlern. Menschen haben Angst davor, wie sie sich dann fühlen. Ja, so, und jetzt schau dich mal nochmal kritisch an, wenn du dran denkst, wie du damit umgehst, du möchtest nichts falsch machen und du möchtest keine Probleme haben. Das ist nur wegen des Umstandes, dass wir uns dann nicht gut fühlen. Das ist auch der Grund, warum die allermeisten Menschen einfach ruhig zuschauen, wenn aller möglicher Shit passiert. Die wollen einfach keinen Ärger. Warum wollen sie keinen Ärger? Weil sich das nicht gut anfühlt, weil sie jetzt möglicherweise Haltung zeigen müssen, weil das vielleicht unangenehm ist, weil jetzt Menschen mit dem Finger auf sie zeigen, weil jetzt Leute irgendwas über sie sagen. Und das möchten sie alles nicht. Also tolerieren sie lieber stillschweigend, was vorgeht. Und liebe Freunde, es ist unglaublich wichtig, hier wirklich ein Rückgrat zu entwickeln und diese Fähigkeit zu entwickeln und vor allen Dingen diese Resilienz zu entwickeln, Zustände tolerieren zu können, in denen du dich nicht gut fühlst. Denn diese Haltung, die wir gerade in Deutschland sehr ausgeprägt sehen, und das sieht ja auch das Ausland, das ist ja überall, da werden ja Artikel drüber geschrieben, auch in den wirklich renommiertesten Zeitungen der Welt, wie New York Times zum Beispiel oder so. Die Deutschen sind ein extrem willfähriges Volk, so will ich es mal sagen. Mit denen kannst du nahezu alles machen. Selbst Napoleon hat das schon aufgeschrieben. Du musst den Deutschen nur irgendeine schicke Geschichte erzählen und schon rennen die hinterher. Die hinterfragen nicht kritisch. Da scheint irgendwas in unserer Vorgeschichte, vielleicht in unserer Genetik zu sein. Keine Ahnung, spielt auch gar keine Rolle. Wir können uns immer selber verändern. Denn so entstehen totalitäre Systeme. So sind bereits totalitäre Systeme in Deutschland entstanden. Und wir sind gerade auf dem Weg in ein weiteres. Und zwar in einem größeren Kontext. Jetzt nicht nur rein Deutschland, hier diese komische Bundesregierung, sondern die sind ja direkt connected auch mit dieser ganzen EU-Geschichte und dem WEF. Ne? War ja jetzt erst die Jahresversammlung des World Economic Forums, wo sie sich alle ihre Doktrin wieder abgeholt haben. Und nein, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern du kannst es dir ja selber anschauen. Die gehen dahin, um sich sagen zu lassen, was sie weiter machen sollen. Und das Ganze wird von sehr wenigen Männern gesteuert, die einfach da enorme wirtschaftliche Interessen drin haben. Ganz vorne dran dieser Klaus Schwab. Ne? So, und wenn wir alle einfach zugucken, und das ist ja das große Problem, dann ufern diese Dinge aus. Wenn du mal guckst, was die EU alles vorhat, vor allen Dingen, wenn es darum geht, unsere Meinungsfreiheit zu kontrollieren, da wird es dir schlecht. Da wird es dir wirklich schlecht. Da wird wirklich an einer massiven Zensur gearbeitet, die offiziell einfach an die Staaten übertragen wird. Und dann wird alles weggekürzt, was irgendjemand nicht passt. Und das steht da ziemlich wörtlich drin. Wir haben das große Risiko, dass die WHO sich zu so einer Art Weltregierung aufspielen kann. Sobald die sagt, oh, Pandemie, ist hier Feierabend, dann haben die Staaten keine Verfügungsgewalt mehr. Die WHO ist kein politisches Organ, die ist von niemandem gewählt worden. Die haben im Prinzip gar nichts zu sagen. Und trotzdem haben es diese Organe geschafft, diesen Einfluss herzustellen. Und warum geht das? Weil alle zugucken. Und das ist super gefährlich. Ja, so. Und hier beende ich auch diesen kurzen Ausflug in diese Richtung. Also auch das hat was mit Ignoranz zu tun. Ne? Ich zitiere das immer wieder gerne. Ignoranz ist nicht das Fehlen von Wissen, sondern die Weigerung, es zu erwerben. Und vor allen Dingen das Wissen über dich selber, deine eigene Wahrheit. Tell the fucking truth. Ist das Erste, was ich damals in den USA gehört habe, als ich selber in diesen Prozess eingetreten bin, jetzt mittlerweile schon vor 8 Jahren. Und das ist mein Credo bis heute. Ohne die Wahrheit. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit, es gibt nicht die Wahrheit. Wir reden über Fakten, wir reden über das, was wir tatsächlich für uns selber wissen, was wahr ist. Und du weißt selber ganz genau, was wahr ist und was nicht wahr ist in deiner Welt. Ja, wir haben alle einen sehr guten Sensor dafür. Und dann gibt es natürlich Bereiche, über die kann man immer diskutieren, weil wir alle die Welt unterschiedlich wahrnehmen. Jada, 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 jada. Aber ich glaube, jeder weiß ganz genau, worum es geht. Und wenn du einfach fett bist und vorm Spiegel stehst und dir selber erzählst, es wäre okay, dann weißt du, dass du gerade lügst. Ja? So, hör doch mal einfach auf, dich selber zu belügen. Hör dir auf, vorzulügen, es wäre okay. Es wäre okay, wie du aussiehst. Es wäre okay, wie deine Ernährung ist. Es wäre okay, wie dein Aktivitätslevel ist. Es wäre okay, wie deine Beziehung zu deiner Frau ist. Es wäre okay, wie die Beziehung zu deinen Kindern ist. Es wäre okay, wie dein Business läuft, es wäre okay, wie du da als Leader auftrittst. Hör doch einfach mal auf, dir selber in die Tasche zu lügen. Und ob das funktioniert oder nicht, kannst du doch ganz einfach nachprüfen. Und auch das ist ganz klar Teil sozusagen der Doktrin in der Rising King Academy, wenn man das so nennen will. Es ist nämlich super einfach. Wir halten alles simpel. Ja? Punkt Nummer 1, hör auf zu lügen. Punkt Nummer 2, die Realität siehst du immer an deinen Resultaten. Es ist so easy. Du brauchst dir nur angucken, welche Ergebnisse du hast und dann weißt du, ob du erfolgreich bist mit dem, was du tust. Und wenn du gute Ergebnisse hast, dann mach doch einfach weiter so und finde raus, wie es noch besser geht. Ja, Expansion ist der dritte Teil davon. So, nehmen wir noch mal ein schönes Beispiel. Nehmen wir mal einfach Robert Habeck mal wieder. Einfach, weil er uns so viel liefert. Und keine Angst, das ist jetzt nicht politisch gemeint, sondern dieses Verhalten ist genau das Verhalten, was ich in 9 von 10 Unternehmern mindestens genauso beobachten kann. Also, was haben wir denn hier? Wir haben einen Menschen, der die Realität ignoriert, der sich nicht die Mühe macht, widersprüchliche Fakten übereinzulegen und tatsächlich zu einer rationalen Konklusion zu kommen. Ja? Will hier nicht großartig auf das Thema Klimawandel einsteigen, aber ich denke, wir wissen mittlerweile alle, dieser menschengemachte Anteil, der ist äußerst gering und eine Krise haben wir schon gar nicht und Deutschland kann sowieso nichts verändern. Ja, so, Punkt. Okay, also jetzt werden Entscheidungen nicht basierend auf allen Fakten getroffen, denn was braucht Deutschland wirklich? Deutschland braucht einen massiven Wirtschaftsaufbau und keinen Wirtschaftsabbau. So, triffst schlechte Entscheidungen, die nicht auf Fakten basieren, sondern nur auf deiner eigenen Ideologie und damit einfach nur auf deinem Anspruch, Recht haben zu wollen. Und das ist das, was Männer die ganze Zeit tun, was vor allen Dingen fast alle Unternehmer, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, auch tun. Die wollen einfach Recht haben. Deswegen suchen sie auch keine Hilfe. Die wollen nicht, dass ihnen einer da reinquatscht. Die wollen gar nicht wissen, dass sie nicht Recht haben. Ja, deswegen hört ja Habeck auch den vielen Experten, wahrscheinlich über 1000 Experten, die ständig versuchen, mit ihm zu reden oder die er selber in seinem Ministerium hat, nicht zu. Er will das gar nicht wissen. Triffst schlechte Entscheidungen, weil du die Fakten ignorierst, dann hast du schlechte Ergebnisse. Und jetzt ignorierst du, dass die Ergebnisse schlecht sind, sondern findest Begründungen, die überwiegend auf Lügen basieren, weil du dich selber die ganze Zeit belügst. Und dann suchst du natürlich nach allen möglichen Konstrukten, um diese schlechten Ergebnisse vor dir selber schön zu reden. Und im Zweifel gibst du anderen dafür die Schuld, dass diese Ergebnisse schlecht sind, so wie das hier in der Politik grundsätzlich gemacht wird. Es sind ja immer die anderen, nicht wahr? So. Und dann bist du immer noch nicht bereit, die jetzt existierende Realität deiner von dir erzeugten schlechten Ergebnisse zu akzeptieren. Also wie willst du jemals bessere Ergebnisse bekommen, wenn du gar nicht bereit bist hinzuschauen? Das ist die Kurzversion. Ja, aber man sieht es so schön. Ja, wir machen hier den großen Atomstromausstieg, wir machen alles auf erneuerbare Energien. Dann wird alles irgendwie immer schlechter. Dann behaupten wir, das liegt an allem Möglichen, nur nicht an den Entscheidungen. Und jetzt am Schluss, und das fand ich so prickelnd, was einfach so deutlich zeigt, wie schlecht all das gewesen ist, was man bisher gemacht hat in dieser Beziehung, kommt er daher und sagt, wir brauchen jetzt 50 neue Gaskraftwerke. Und da frage ich mich, okay, wieso? Wenn wir doch in dieser unfassbar geilen Energiewende sind, wieso brauchen wir jetzt 50 neue Gaskraftwerke? Und für die ist jetzt kein Geld da. Naja, und okay. Ja, fertig. Also man kann natürlich die schlechten Ergebnisse der schlechten Entscheidungen dann durch weitere schlechte Entscheidungen, wobei die 50 Gaskraftwerke sind wahrscheinlich eine gute Entscheidung, versuchen zu korrigieren. Nur, ich hoffe, es fällt dir auf. Du bleibst in einer Schleife von negativen Entscheidungen, von schlechten Entscheidungen. Warum? Weil du einfach grundlegend nicht bereit bist, die Realität zu akzeptieren. Und das ist dieses Ding, was dir immer auf die Füße fallen wird. Früher oder später. Man kann sich die Dinge so schön reden. Und so lange schönreden. Und irgendwann ist es nicht mehr zu verleugnen. Und alles, was dir dann am Schluss übrig bleibt, ist zum letzten Mal die eine große Erklärung dafür zu finden, warum das alles so gekommen ist. Aber du hast doch alles versucht und alles richtig gemacht. Und es ist halt einfach irgendwelchen ominösen Kräften geschuldet im Zweifel oder es waren die Mitarbeiter oder es war irgendwas anderes, dass es nicht funktioniert hat. Wenn man hinschaut, merkt man einfach, hier ist die ganze Zeit ignoriert worden, was tatsächlich vorgeht. Ja, ein Stück weit sind wir tatsächlich blind für Dinge, die wir nicht sehen wollen. Das heißt, wir nehmen sie wirklich aktiv nicht wahr. Jeder kennt wahrscheinlich diese Geschichte aus dem persönlichen Bekanntenkreis, wo irgendjemand seine Frau betrügt oder die Frau betrügt ihn und irgendwie kriegen es alle mit, weil auch so viele Hinweise so klar darauf hindeuten, nur die betroffene Person selber nicht. Und der Fakt ist, natürlich hat diese Person diese Dinge auch registriert, aber das Ego akzeptiert nicht diese unangenehme Wahrheit und blendet es deswegen aus. So funktioniert menschliche Psychologie. Das ist wirklich schräg. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir mit uns selber umgehen. Deswegen muss man sich darauf trainieren, wirklich die Realität wahrzunehmen. Und das geht nicht mal so eben. Das ist nicht so easy. Das ist nicht, ich lese ein cooles Buch und habe jetzt verstanden, wie das geht und ab morgen kann ich das. Du musst dir erstmal überhaupt gezeigt kriegen, was du nicht siehst. Also wenn du es jetzt ausblendest, wie willst du dann die Wahrnehmung davon trainieren, wenn du gar nicht weißt, dass es existiert? Und das ist genau der Punkt, warum jeder tatsächlich einen Coach braucht. Gerade wenn du Menschen führst. Das heißt, du bist Familienvater, du bist Unternehmer, du bist Führungskraft, du bist Manager, whatever. Gerade diese Menschen brauchen zuallererst einen Coach. Warum haben die Menschen haben früher keine Coaches gehabt? Oh, ganz im Gegenteil. Lies mal die Aufzeichnung von Marcus Aurelius. Er redet die ganze Zeit von seinen Lehrern und seinen Mentoren. Oh ja, er hat Coaches gehabt. Heute sagen wir, er hat Coaches dazu. Ja, früher waren das Lehrer. Jeder erfolgreiche Mensch, jeder erfolgreiche Politiker, alle. Hatten sowas. Bis heute. Alle erfolgreichen Männer, die jetzt existieren, haben so etwas. Und zwar nicht nur einen. Und uns fehlt im privaten Bereich ein ganz wichtiger Bestandteil, nämlich all das Wissen, was verloren gegangen ist über die letzten gut 120, 125 Jahre jetzt, weil die beiden großen Kriege sicherlich einen enormen Anteil dazu beigetragen haben, plus die Industrialisierung, weil die Familien so auseinandergefranst sind. Früher haben das unsere Eltern, unsere Großeltern erledigt. Da wurde Weisheit noch übertragen. Das waren unsere Coaches. Und deswegen war es trotzdem so, dass du im weiteren Lebensverlauf, wenn du das Elternhaus dann verlassen hast und auf eigenen Beinen stehst und eine eigene Familie gründest, wenn du irgendwas Besonderes machen wolltest, dann musstest du Menschen finden, mit denen zusammen das geht und die dir zeigen konnten, was du alles nicht weißt. Das waren dann Coaches oder Mentoren. Und früher hat man halt gesagt, Lehrer. Ja. Das ist alles. Das Ding ist nur, wenn du gar nicht bereit bist, irgendwas zu akzeptieren, wenn du es wie fast alle leider in dieser Gesellschaft so vehement ablehnst, einfach mal zuzugeben, dass es so viele Dinge gibt, die du nicht kannst, die du nicht hinkriegst, die du nicht gut machst und die alle besser werden könnten, dann könnten die alle besser werden. Das ist der Knackpunkt an der Stelle. Und dann macht es nämlich auch Spaß. Dann macht es nämlich Spaß, danach zu suchen. Spaß vielleicht in Anführungszeichen, also ist jetzt wirklich nicht so wie ein Weihnachtsgeschenk auspacken, aber du weißt, da drin liegt die nächste Möglichkeit, da drin liegt das nächste Gold, da drin liegt der nächste Fortschritt, da drin liegt Progress, da drin liegt die Möglichkeit, mehr zu werden, mehr zu machen, besser zu werden. Das ist sowas, was so viele an Japan bewundern, an der japanischen Kultur insgesamt und auch an vielen japanischen Unternehmen. Und komischerweise funktioniert Unternehmertum da auch besser. Ich glaube, das älteste japanische Familienunternehmen ist über 1000 Jahre alt. Das ist das älteste Familienunternehmen auf der Welt. Und da gibt es Massen an kleinen Unternehmungen, die sind mehrere hundert Jahre alt. Bei uns in Deutschland scheitern bereits bei der ersten Übergabe 75%. Die nächste Generation reißt es ein. Spätestens die zweite Übergabe führt fast immer dazu, dass das Ding in den Graben geht. Anscheinend machen die paar Dinge anders als wir. Eine andere Herangehensweise. Und das sind so diese Begriffe, die dann so in der Szene immer wieder transportiert werden, gerade auch im unternehmerischen und Managementbereich. Eine Kaizen. Oh, das ist so, das wird fast mythisch, esoterisch. Ja, das ist so ein Wort, das ist so, oh, Kaizen. Was für ein Scheiß. Das ist einfach ein Wort für die Idee, dass man versucht, jeden Tag alles, was man tut, ein bisschen besser zu machen. Das ist zumindest die Interpretation dieses Begriffes. Da ist überhaupt nichts Mythisches dran. Und der Witz ist, alle quatschen über Kaizen, nicken dann und machen nichts. Das nenne ich Ignoranz. Warum machen sie denn dann nichts? Weil sie es selber nicht brauchen. Das halte ich für ein Gerücht. Jeder von uns braucht das. Und das ist auch etwas, was unglaublich viel Spaß macht. Nur leben wir in einer Gesellschaft, da möchten alle für einen winzigen Einsatz riesige Ergebnisse haben. Das funktioniert allerhöchstens, wenn du mit irgendwas anfängst. Ja, das ist so die Beginnerkurve. Da kriegst du für deinen Aufwand schon einen sehr großen Return, angepasst auf das Level, auf dem du arbeitest. Wenn du Amateur bist, das ist natürlich das, was du gerade produzierst durch deine Arbeit, ist für einen Profi so, naja, okay, du musst noch ein paar Jahre auf die Weide gehen. Für dich selber ist es natürlich immens. Das sind Steigerungen im hohen zweistelligen Prozentbereich drin. Egal, ob du jetzt ins Krafttraining gehst oder ob du in Kampfsport gehst oder so. Ja, das, was da in der Anfangsphase in den ersten 12 bis maximal 24 Monaten passiert, ist schon exorbitant. Ja, boom, die Kurve schießt nach oben und dann denkt man, man ist unbesiegbar. Und dann kommt nämlich der Punkt, da trennt sich die Spreu vom Weizen und davon kann dir jeder Trainer ein Liedchen singen. Dann hören die Leute plötzlich auf, regelmäßig zu kommen und dann kommen sie irgendwann gar nicht mehr. Warum? Weil der Fortschritt nicht mehr so kommt. Ja, diese Belohnung ist nicht mehr da, weil sich das Ganze dann umdreht. Du musst jetzt immer mehr und immer länger und immer härter arbeiten für immer weniger Verbesserung. Und das ist das, wozu 9 von 10 Menschen nicht bereit sind. Aber Kaizen ist super. Ja, bloß Kaizen bedeutet genau das. Der Widerstand wächst kontinuierlich. Du musst immer mehr tun, immer mehr tun, immer mehr tun für 1 Promille Veränderung am Schluss. So klein, dass es dir erstmal gar nicht auffällt. Und weil es nicht auffällt, sagen dann auch alle, es bringt nichts. Und auch das habe ich schon oft gesagt. Ich höre dann immer wieder, nee, also da ist ja Aufwand-Nutzen-Relation zu schlecht. Das mache ich dann nicht. Das lohnt sich ja nicht. Au contraire. Das lohnt sich ganz extrem, denn das ist das, was am Schluss die Besten der Besten von den anderen unterscheidet. Das sind nämlich die, die ihr Leben lang weiter daran arbeiten, dieses 1 Promille oder irgendwann einen Bruchteil von 1 Promille jeden Tag rauszuholen. Und das macht wirklich Spaß, weil du einfach merkst, wow, guck mal, was passiert. Dann schaust du zurück und siehst, oh, diese Entwicklungskurve. Weil wenn du drin bist im Geschehen, dann siehst du das alles nicht. Du musst wirklich mal vergleichen, musst mal anhalten, sagen, okay, wie war die Version von mir vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, vor 3 Jahren, vor 2 Jahren, vor einem Jahr? Wow, was ist da passiert? Krass. Nicht wahr? Aber dafür musst du halt bereit sein, auch am Anfang erstmal hinzusehen. Ansonsten wirst du ja gar nicht anfangen, Dinge zu tun, um irgendwas besser zu machen, weil du bist ja schon davon überzeugt, dass alles richtig ist. Und das ist das große Problem, wenn wir in Deutschland über Führung reden. Mittlerweile hat, glaube ich, jeder mitgekriegt, ja, so gut wie alle haben Führungsprobleme in Deutschland. Alle Unternehmen haben empfindliche Führungsprobleme und so gut wie alle Führungskräfte brauchen dringend viel mehr Training, wie Führung funktioniert. Denn das ist eine eigene Ausbildung, wenn du so willst. Das ist ein eigener Lernbereich. Bloß weil du gut bist in dem, was du tust, taugst du noch lange nicht als Führungskraft. Und genauso müssten Führungskräfte auch zu Führungskräften gemacht werden. Man muss die erstmal entwickeln. Und es müsste auch klar sein, dass das ein eigener Job ist. Du kannst nicht den Besten in der Abteilung zur Führungskraft machen und den anderen Job komplett weitermachen lassen. Das kollidiert ganz extrem. Und dann hast du eben all diese Verwerfungen, die es die ganze Zeit gibt. Und die Führungskräfte, gerade in der Mittelungsführungsebene, die hängen dann immer dazwischen. Ja, von unten wird gepusht, von oben wird gepusht. Die haben gar keinen Bock da drauf. Die wissen auch nicht, was sie machen sollen. Und ihnen hilft ja auch keiner. Diese ganzen Führungskräftetrainer, seid mir nicht böse, aber das Zeug kannst du zu über 95% einfach vergessen, weil alle versuchen, mit diesen klassischen Führungstheorien daherzukommen. Und das große Problem ist halt, die Geschäftsleitung ist in aller Regel nicht mit dabei. Und dann wird es schon mal extrem schwierig. Und die Geschäftsleitung müsste einfach aufhören, mal so ignorant zu sein und zu sagen, okay, wenn es da unten ein Problem gibt, dann ist es mein Problem. Ich habe es verursacht. Da beginnt die Reise erstmal. Und schau dir doch die Ergebnisse an. Und ich sage immer wieder, hör doch mal selber hin, wie du über deine Mitarbeiter redest. Und wenn du ständig über deine Mitarbeiter sprichst, was die alles nicht machen und was die sollten und da, und dann weißt du, okay, das sind alles die Probleme, die ich erzeuge. Das sind alles die Probleme, die ich verursache. So, wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass es besser wird? Die oder du? Ja, ist eine rhetorische Frage. Die allermeisten Führungskräfte werden antworten, die. Weil es liegt ja an denen, dass es nicht funktioniert. Nein. Zum 138.000. Mal und ich sage es auch noch 5 Millionen Mal dazu. Es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Leader. Und ein schlechter Leader ist immer ignorant. Der wird niemals vor sich selber einräumen wollen, dass er was nicht kann. Und da ist das Thema auch schon durch. Er hat nicht die Möglichkeit, ein guter Leader zu werden. Denn auch wenn Leadership eine Fähigkeit ist und erlernbar ist, so ist doch die Basisarbeit da drin, erstmal die Arbeit an sich selbst, der Umgang mit sich selbst, sich selber kennenzulernen, das eigene Ego wirklich kennenzulernen, zu merken, wo überall das Ego arbeitet und es dann zu kontrollieren und die eigenen Emotionen zu kontrollieren und eben am Schluss nicht pampig wie ein Kleinkind zu reagieren, wenn ich jemand sagt, hey, du kannst das offenbar nicht oder du hast offensichtlich keine Ahnung davon. Ja? Und das ist nämlich genau das, was in unserer Gesellschaft so ein Riesenproblem ist. Das empfinden Menschen als persönlichen Angriff. Das ist kein persönlicher Angriff, das ist eine Tatsache. Sollte natürlich stimmen. In dem Fall stimmt's. Das weiß ich sehr genau. Ja? Weil da musst du einfach sagen, ja, okay, stimmt. Und ich weiß auch nicht, warum das so ein Riesenproblem ist. Ich weiß, dass es gerade in der Medizin viele Ärzte gibt, die versuchen, irgendwie überall Experte zu sein und jede Frage des Patienten zu beantworten. Und ich verstehe auch die Motivation dahinter, weil das ist so, naja, ein Stück weit, muss man sagen, schauen die Patienten schon zu uns auf. Ja, ich meine, das ist nicht arrogant, sondern es ist einfach diese Dynamik. Ne? Wir sind die Experten und und wir wissen so ganz viel magisches Zeug und dann wollen die natürlich Antworten haben. So. Dennoch ist es so, ein Arzt ist immer noch ein Mensch und er hat eine begrenzte Kapazität und es gibt so enorm viel Wissen, du kannst ja nicht mal in deinem eigenen Fachgebiet alles wissen. Also wer würde sich anmaßen, überall Antworten geben zu wollen? Und ich habe das immer normal gefunden, wenn mich Patienten irgendwas aus einem anderen Fachbereich gefragt haben, dann habe ich in der Regel gesagt, weiß ich nicht, müssen wir mit einem Experten reden. Ja, oder ich kann sagen, ja, ich meine ne, so ganz grob so und so, aber das ist ohne Gewähr und red bitte mit einem Experten. Weil manchmal weiß man natürlich ein bisschen was aus einem anderen Fachbereich, weil es da intensive Schnittstellen gibt. Die Nierenheilkunde hat intensive Schnittstellen mit der Kardiologie, weil einfach Nierenerkrankungen sehr stark zu Gefäßerkrankungen führen. Ne? So. Also da kriegt man schon so ein bisschen Einblick. Trotzdem würde ich mir nie anmaßen, irgendwie kardiologischen Rat zu erteilen. kann ich nicht. Bin ich nicht. Wo ist denn das Problem? Dafür gibt es Leute, die können das. Ja, also nicht ins Micromanagement verfallen an der Stelle. Sondern einfach sagen, ja, habe ich keine Ahnung, aber ich habe Leute, die können das. Und es ist gar nicht meine Aufgabe, das zu wissen. Und deswegen, wenn der Patient zu mir kommt und sagt, ich habe irgendwie andauernd Durchfall, dann sage ich, dann müssen wir zum Magen-Darm-Spezialisten gehen. Kann ich nicht sagen. Muss man untersuchen, muss man klären, weiß ich nicht. Mich hat noch nie einer doof dafür angeschaut. Die haben gesagt, oh, danke, ja. Vielleicht noch gefragt, kennen Sie jemanden? Haben Sie eine Adresse? Ja, habe ich hier. Okay, cool. Ja, du gewinnst. Du gewinnst an Credibility. Du gewinnst an Respekt, wenn du einfach zugibst, ja, habe ich keine Ahnung von. Kann mir jemand zeigen, wie das geht? Und hier ist so ein kleiner Kaviar zum Schluss dieser Episode. Denn das kommt auch bei Mitarbeitern wahnsinnig gut an. Wenn ihr, keine Ahnung, kriegt eine neue CNC-Fräsmaschine, habt ihr irgendwann gekriegt und wunderbar, und dann irgendwann gehst du runter und sagst, hey, was kann das Ding überhaupt? Das ist eben nicht, guck mal, der Chef hat keine Ahnung, sondern die Leute werden sehr stolz drauf sein, dass sie dir jetzt erklären können, wie das Ding funktioniert. Und gleichzeitig zeigt es deine Bescheidenheit, und das ist ein zentrales Kernelement von Leadership, dass du einfach auch mal zugibst, du kannst irgendwas nicht, du weißt irgendwas nicht. Und die Leute werden vielleicht nachher sagen, ja, hat der Chef gefragt, was die Maschine macht, weil er das gar nicht wusste. Habe ich es ihm erklärt und fand das total super. Ja, so in dem Stil werden die Leute drüber sprechen. Die werden nicht sagen, hier, keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht. Beziehungsweise das werden sie sagen, wenn du ein schlechter Leader bist, wenn du keine gute Connection hast, wenn du keine vertrauensvolle Verbindung zu ihnen hast. Weil dann werden sie dich nicht wirklich schätzen, weil du sie nicht wirklich schätzt. Das ist ganz einfach. Und dann sagen die solche Sachen über dich. Das ist richtig. Wenn du aber das Vertrauen deiner Mitarbeiter hast und einfach sagst, hey, cool, wie lange haben wir die schon? Ja, schon ein halbes Jahr, Chef. Oh, wow, was macht denn die so? Wenn eine vertrauensvolle Verbindung da ist, dann kann das, glaube ich, ein sehr entspanntes und vielleicht sogar lustiges Gespräch sein. Und am Ende wird sich der Mitarbeiter sehr anerkannt fühlen und sehr wertgeschätzt fühlen, weil er dir jetzt was erklären konnte. Und er weiß, ich bin der Experte hier und der Chef quatscht mir da nicht rein. Kann er auch gar nicht. Und er wird sich besser fühlen. Er wird motiviert sein. Und wollt ihr nicht alle motivierte Mitarbeiter? Ja, schau mal. Das sind Dinge, die sofort möglich werden, wenn du einfach an deiner Ignoranz arbeitest. Also wenn du einfach mal anfängst, die Realität anzuerkennen und zu sagen, ich weiß es nicht. Oder das ist nicht so, wie es sein sollte. Oder es ist einfach nicht gut. Ich erzähle mir Scheiße. Ich bin fett. Da hängen Brüste an mir, ich habe einen dicken Bauch, ich habe dünne Ärmchen, ich habe runde Schultern. Ich bin in keinem guten Zustand und es sieht auch nicht toll aus. Okay, was muss jetzt passieren? Siehst du, da scheint die Sonne bereits rein. So, und jetzt geht doch mal hin, Aufgabe des Tages. Wohin in vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, bist du einfach konsequent ignorant. Und was könntest du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.